Ein Vierteljahr ist es her, seit ich bei euch war. Es wird immer kürzer. Freue ich mich, dass ich bei euch sein kann und habe eine ermutigende Botschaft mitgebracht. Hoffe, dass ihr das nach einer Stunde sagen werdet. Na, wir sind vorher fertig. Wie kann ich mutig werden oder Mut zum Leben? Da möchte ich euch heute mit hineinnehmen in einen längeren Abschnitt aus dem Alten Testament, nämlich 1. Samuel 17. Ich bin der Meinung, dass wir in einer Zeit leben, wo es viele Ängste gibt. Menschen sind sehr besorgt, viele Menschen haben Ängste. In den vergangenen Wochen war ja immer die große Frage, wie geht das weiter mit den Heizungen? Und nun im Sommer müssen wir vielleicht nicht so viel heizen, aber viele machen sich Gedanken. Was passiert da politisch eigentlich? Und viele Menschen, so hat man das Gefühl, sind gelähmt, wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und da ist so eine Geschichte, die ich heute verlesen werde, von David und Goliath. Ist ja eine sehr bekannte Geschichte in dieser Welt. Und sie ist auch sehr beliebt. Also immer dann, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Fußballfans seid, wenn im DFB-Pokal so ein kleiner Amateurverein plötzlich eine erstklassige Erstligamannschaft schlägt, dann finden das viele ganz toll. Da freuen wir uns nicht nur so still und heimlich, wenn an anderen Stellen die Großen und Mächtigen mal so richtig eine Lektion erteilt bekommen. Aber auf der anderen Seite wissen wir, solch eine Geschichte von David und Goliath, das ist kein Naturgesetz. Noch siegen häufig in dieser Welt die Großen über die Kleinen. Und in diese Geschichte möchte ich euch mit hineinnehmen, wie das eigentlich damals so war. Also ich nehme euch immer wieder in Abschnitte aus 1. Samuel hinein, lese diese Abschnitte, deswegen gibt es heute keine Lesung, wie ihr das sonst vielleicht gewohnt seid, keine Schriftlesung, dann wäre das vielleicht ein bisschen lang geworden. Ihr könnt aber hier vorne mitlesen, gucken, ob es funktioniert. Sollte. Wo muss ich hin? Tippen. In diese Richtung. Da ist es schon. Jawohl. Die Philister sammelten ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zum Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Ephes-Damim auf zwischen Socho und Aseka. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Sie lagerten im Tal der Terebinten und stellten sich in Schlachtordnung auf. An einem Bergkamm standen die Philister, am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gath. Er war knapp 3 Meter groß. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Auf der Schulter trug er eine bronzene Lanze. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm, sein Schwert war so dick wie ein kleiner Baum und allein die Eisenspitze des Speeres war über 7 Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte: Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Diese Geschichte von David und Goliath, die spielte in einer Zeit, als Israel kulturell hinter den Philistern zurücklag. Die Philister, sie kannten Eisenwaffen, Israel nur Bronzewaffen. Und Bronze, so wissen wir, ist bekanntlich viel zerbrechlicher als Eisen. Ein weiterer Nachteil für die Israeliten bestand darin, dass es unter den Philistern eine Menschengruppe oder eine Familie aus Gad gab, die, ich sage es mal modern, einen Gendefekt hatte. An mehreren Stellen im ersten und zweiten Buch Samuel wird von diesen Riesen in Gad gesprochen. Goliath war einer von ihnen, vielleicht der Sprecher oder der Größte, wir wissen es nicht so genau. 6 Ellen und eine Handbreit, das ergibt, je nachdem, welche Elle man ansetzt, eine Körpergröße von circa 2,90 Meter. Ich weiß nicht, würde hier wahrscheinlich noch gut gehen können, ja, oder? Wie hoch ist das hier? Wahrscheinlich, 2,90 Meter. Also ein Mann mit einem 60 Kilogramm schweren Schuppenhemd und einem Speer, dessen Eisenspitze allein 7 Kilogramm wog. Das ist schon beeindruckend. Ich weiß nicht, wenn ihr einkaufen geht, eine Tasche in der Hand habt, wie schwer die ist, aber 7 Kilo. Und das alleine beim Speer, die Eisenspitze, also das ist schon gewaltig. Damals wollte man schon den Krieg humanisieren. Was machte man? Man kämpfte, da kämpfte nicht ein Heer gegen das andere als ganzes Heer, sondern Völkerentscheidungen, die wurden im Zweikampf herbeigeführt. Und in dieser Beziehung war Israel eigentlich das Volk Gottes hoffnungslos unterlegen. Da hatten sie keine Chance. Und deswegen verhöhnte Goliath diese Israeliten und die Folge davon war eine Art Massendepression im ganzen Volk. Das hatte auch den König Saul erfasst und ich habe ja diese Geschichte hier gelesen. Also 40 Tage lang werden sie hier eingeschüchtert. Immer trat morgens Goliath auf und abends, da rückte er immer wieder an das Heer Israels heran und machte sich über die Israeliten und damit auch über Gott lustig. Wundert es, dass die Israeliten in solch einer Situation den Mut verloren? Wundert es, dass das Herz bei ihnen in die Hose rutschte? Also mutig waren sie keineswegs, das war Mangelware. Im Gegenteil, Verzagtheit, sie waren resigniert, sie waren depressiv, das machte sich unter ihnen breit und keiner war da, der in dieser Lage die Stimmung herumreißen konnte. Die Psychologie hat vor etlichen Jahren mal eine interessante und wegweisende Entdeckung gemacht. Man forscht ja immer wieder auch an Tieren. Manche finden das überhaupt nicht gut, aber damals hatte man an Hunden geforscht. Man hatte Hunden einen bestimmten Ton vorgespielt und ihnen kurz darauf einen Stromschlag versetzt. Die Hunde befanden sich in einem Käfig mit einer Mauer in der Mitte. Auf der einen Seite der Mauer gab es den Schock, auf der anderen Seite nicht. Und das Ziel war es, den Hunden beizubringen, allein durch das Hören des Tones über die Mauer zu springen. Und was passierte? Damit hatte überhaupt keiner gerechnet. Die Hunde hörten den Ton, sind aber nicht gesprungen, sondern sie bekamen einen Schock. Aber sie unternahmen nichts dagegen. Sie hätten ja springen können. Stattdessen haben sie sich wimmernd auf den Boden gelegt. Und dieses Ergebnis war für die Forscher so überraschend, dass sie feststellten, die Hunde hatten etwas gelernt, nämlich Hilflosigkeit. Für sie waren Ton und Schock unausweichlich. Und so waren sie einfach gelähmt von Angst, von Mutlosigkeit, so wie wenn man sagen würde, ich kann nichts gegen den Schock unternehmen. Ich bin nur ein Opfer. Ich kann nichts tun. Und das hatte die Psychologen überrascht, die Forscher, dass man Hilflosigkeit lernen kann. Das war ein ganz entscheidender Durchbruch in der Psychologie. Ist schon etliche Jahre her. Hilflosigkeit, Resignation, Mutlosigkeit kann man lernen. Und dies war exakt das, was den Israeliten passiert war, als Goliath ihnen gegenüberstand. Sie dachten, wir können hier nichts machen. Wir haben keine Möglichkeiten, irgendetwas zu ändern. Wir sind einfach nur das Opfer. In Vers 24 heißt es dann, und wer von Israel den Mann sah, der floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Das war die Situation. Also wenn wir uns in unserem Leben darauf einlassen, wenn wir das zulassen, wenn das unser Leben charakterisiert, dann stehen wir nicht, als Christen jedenfalls, nicht im Willen Gottes. Dann sind wir nicht dort, wo Gott uns haben will. Wenn Mutlosigkeit deine augenblickliche Lebenssituation charakterisiert, wenn du dich nur als das Opfer von Menschen oder von Umständen siehst, wenn du alle anderen dafür verantwortlich machst, wie es dir geht, dann mag das eine schöne Leidensgeschichte sein, die dir sicherlich auch hier und da Mitleid einbringt, aber du bist nicht dort, wo Gott dich haben möchte. Gott will nicht, dass wir als Christen mutlos durch dieses Leben gehen. Mutlose Christen geben dem Feind, dem Teufel oder den Feinden mehr Ehre als Gott. Und deshalb spricht uns die Bibel so oft immer wieder Mut zu. Zum Beispiel 1. Korinther 16, wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Oder Hebräer 12, Vers 3, werdet nicht müde und lasst den Mut nicht sinken. In dieser Geschichte von David und Goliath kam es in dieser mutlosen Situation zum Glück durch einen jungen Mann zu einer Wende, durch David. David führt diese Wende herbei. Die Geschichte erzählt, dass David ein Hirtenjunge war. Seine Brüder auf dem Schlachtfeld, die durfte er oder sollte er besuchen. Und er hat von diesem ganzen Auftritt, von diesem Goliath natürlich etwas mitbekommen. Da ist eine Belohnung ausgesetzt für den, der diesem Goliath entgegentritt. Und David findet das reizvoll. Das weckt sein Interesse. Und dies kommt Saul zu Ohren und David wird zum König gebracht. Nun hören wir einmal, was David zu dieser mutlosen Situation sagt. Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Schließlich gab Saul nach. Gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. Auch wenn ich diese Geschichte schon oft gehört habe und vermutlich ihr auch, also eigentlich, wenn man schon lange Christ ist, dann hört man das im Kindergottesdienst und später immer wieder. Aber diese Geschichte fasziniert mich immer wieder aufs Neue. David hatte einfach eine ganz andere Einstellung zu den Problemen und zu der Situation um ihn herum. Und dieses Problem Goliath, Das war für ihn völlig anders, als es sich für Saul und seine Leute darstellte. Sie sagten, dieser Goliath, der ist so groß, den kannst du niemals besiegen. Und David sagte, der ist so groß, den kann ich überhaupt nicht verfehlen. Spüren wir die Haltung, die ganz andere Haltung, genau dieselbe Situation und Leute bewerten und beurteilen das völlig unterschiedlich. Wie kommt man zu einer solchen Haltung, zu einer solchen Einstellung? Es braucht Zeit, Mut zu entwickeln. Das ist mein erster Punkt. Nicht wahr? Jeder von uns möchte ja irgendwie in bestimmten Situationen wenigstens ein mutiges Herz haben. Jeder, den ich kenne, möchte irgendwie mutig und entschlossen leben. Jeder von uns hätte sicherlich an manchen Stellen auch gerne einen festen, einen entschlossenen Glauben, ein wirklich festes Vertrauen auf Gott. Aber die Wahrheit heißt, das braucht Zeit. Um eine mutige Haltung zu entwickeln, brauchen wir Zeit. Wenn wir diese Geschichte hier sorgfältig ansehen, dann stellen wir fest, dass Davids Mut sehr viel früher gewachsen ist. Er teilt das ja uns mit. Sein Mut hatte Zeit zur Entwicklung gebraucht, aber er hat das auch umgesetzt. Es ist eine Illusion, die viele Menschen blockiert, wenn sie meinen, Mut und Entschlossenheit sind irgendwann einfach da, wenn ich sie brauche. Die Illusion besteht darin, dass wir glauben, wenn wir so in kritische Situationen hineinkommen, dann wird uns ein mutiges Herz einfach so aus dem Blauen heraus zufallen oder wir werden das ganz schnell entwickeln. Das stimmt nicht. Um in Krisensituationen reagieren zu können, muss mein Leben vorher schon Mut entwickelt haben, nicht erst dann, wenn es darauf ankommt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ein Mann erscheint an der Himmelspforte und Petrus sagt, tut mir leid, ich habe überhaupt gar keine Unterlagen über dich. Ich weiß nicht, was ich mit dir hier anfangen soll. Kannst du mir eine gute Tat nennen, eine Sache, die du in deinem Leben richtig gemacht hast? Boah, sagt der Mann, ich habe einmal gesehen, wie einige Motorradfahrer so ein junges Mädchen belästigt haben. Da habe ich mein Auto kurzfristig angehalten, bin auf den Anführer zu, einen großen, langhaarigen Typen, der tätowiert war, mit einem Ring durch die Nase. Und dann habe ich ihn am Ring ganz dicht an mich herangezogen, in mein Gesicht und habe ihm gesagt, lass gefälligst dieses Mädchen hier in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt oder ihr kriegt es mit mir zu tun. Da ist Petrus schwer beeindruckt und fragt ihn, das ist ja großartig, wann war das denn? Ja, vor 2 Minuten. Wenn wir warten, bis der große, starke Goliath auf uns zukommt, dann wird es sehr wahrscheinlich nicht besonders gut laufen. Mut ist etwas, was jeden Tag ein kleines bisschen wächst. Zumindest ist es bei David so gelaufen. Er erzählt seine Begebenheiten mit den Tieren, mit den Schafen, die er immer wieder verteidigen musste. Und so hat er wahrscheinlich ganz unterschiedliche Situationen erlebt, die Mut erforderten, bis er eines Tages diesem Goliath gegenüberstand. Deswegen das zweite, Mut wächst in alltäglichen Herausforderungen. Also das erste, um ein mutiges Herz zu entwickeln, ist, man kann das in ganz alltäglichen Herausforderungen tun. Hier entsteht Mut wie an keiner anderen Stelle, alles das, was wir so täglich erleben, aber in den alltäglichen Dingen verlieren wir auch ganz viel Mut. Also Davids alltägliche Herausforderung bis dahin hieß ja Schafe hüten. Dafür brauchte er Mut. Nun heißt es in Vers 34, mein König, Als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder ein Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Der Herr, der mich vor den Krallen der Bären und Löwen beschützt hat, wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Stellt euch vor, ihr seid noch jung oder ein paar Jahre jünger, als ihr heute seid, und ihr seid hier wie David. Ihr habt die Aufgabe, die Schafe zu bewachen. Ich weiß nicht, ist jemand hier, der mal Schafe bewacht hat? Manche haben ja überall Erfahrungen gesammelt, keiner. Ihr habt die Schafe zu bewachen und dann kommt ein Bär. Und eure einzige Waffe, die ihr habt, ist ein Stock. Was würdet ihr tun? Könnte ich euch ja mal einzeln nach vorne holen und ihr könntet mal berichten, was ihr so für Ideen hättet. Also mancher sagt, ja, der David, der hätte doch abhauen können. Die einzigen, die das mitbekommen hätten, wären die Schafe. Und die haben noch nie jemanden verraten. Keiner hätte es also gewusst, mit Ausnahme von Gott und David natürlich. Aber David ist geblieben. Und es ist interessant, was David sagt. Er sagt nicht, ich habe Löwen und Bären besiegt. Er sagt, Gott hat mich beschützt vor den Bären und Löwen. Er kann mich auch in dieser Herausforderung beschützen. Ich finde das immer wieder in christlichen Umfeld interessant. Wir können diese Botschaft, dass Gott treu ist, die können wir tausendmal hören. Wir können Worte, Gott ist treu, tausendmal lesen. Ich finde immer interessant, wir machen in Langen gerade einen Glaubensgrundkurs und über 20 Leute, die daran teilnehmen. Und dann geht es immer darum, dass Leute Aufgaben machen müssen, Hausaufgaben oder anders gesagt, es in die Praxis umsetzen in ihrem Alltag. Und dann plötzlich werden die hellhörig und sagen, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich wollte nur in den Glaubensgrundkurs, um was zu hören, um was zu lernen. Ich habe gesagt, wenn du das nicht umsetzt, dann lernst du da gar nichts. Es geht immer um die Umsetzung. Wir können das alles tausendmal hören und lesen, aber wir werden es in unserem Herzen erst dann wirklich glauben, wenn wir es im Leben ausprobieren. Niemand kann uns das abnehmen. Wir müssen, wenn wir mutig sein wollen, das in unseren alltäglichen Situationen trainieren. Löwen und Bären kommen jeden Tag zur Schafherde unseres Lebens. Vielleicht, für uns sind es ja nicht Löwen und Bären, für uns sind es ganz andere Situationen. Vielleicht hast du bei deiner Arbeit schwierige Situationen. Menschen, wo dein Charakter oder deine Integrität gefragt ist. Oder vielleicht hast du einen schwierigen Nachbarn. Und du könntest eine Abkürzung einschlagen und niemand würde das bemerken, außer Gott. Und du natürlich. Aber du würdest, wo immer du kneifst, du würdest immer ein Stück weit Mut verlieren. Vielleicht sagst du, dieses Großeltern-Dasein, Eltern ist ja schon vorbei, aber dieses Großeltern-Dasein, das fordert mich heraus. Und es kostet Mut, konsequent zu sein, Grenzen zu setzen, für Werte einzustehen. Du könntest das einfach ignorieren und sagen, ist mir doch egal, lass das laufen. So tun, als wäre nichts. Oder du sagst, Gott, mit deiner Hilfe werde ich den Bär besiegen. Und du wirst ein kleines bisschen mutiger werden. Ich habe das häufig in Gemeinden, wenn Leute so das erste Mal nach vorne kommen und von vorne etwas sagen sollen, selbst bei Mitgliedschaft. Leute sagen, ich sitze lieber in der Reihe und werde kein Mitglied, weil ich Angst habe, ich müsste hier vorne wenigstens sagen, wie ich heiße und warum ich Mitglied werden möchte. Bleibe ich lieber dort und bin kein Mitglied. Es erfordert Mut, mal nach vorne, mal irgendetwas zu tun, wo ich herausgefordert bin. Mut, Glauben, Vertrauen zu Gott zu entwickeln, das geschieht nicht dann, wenn wir plötzlich Goliath gegenüberstehen, sondern wir entwickeln das mitten in unserem Alltag, in den täglichen Herausforderungen des Lebens. Wenn wir sagen, wir glauben, dass Gott der Herr über Krankheit ist, wir glauben, dass Gott heilen kann, aber dann fangen wir meist gar nicht an, für Heilung zu beten. Viele kommen erst dann in die Gemeinde oder sagen, ach, ich würde gerne mal ein Gebet nach Jakobus 5, wenn sie bei allen Ärzten gewesen sind und die Ärzte sagen, ich weiß auch nicht weiter, ich habe keine Ahnung. Wenn das Latein sozusagen am Ende ist. Warum fangen wir mit dem Gebet um Heilung nicht an, wenn wir Halsschmerzen haben? Natürlich können wir zur Apotheke gehen, natürlich können wir zum Arzt gehen, aber wir können ja, wenn wir feststellen, da entwickelt sich etwas, können wir wenigstens mit dem Gebet schon beginnen. Oder wir meinen Gott in den Finanzen zu vertrauen, das sei eine Herkules- oder Goliath-Aufgabe. Missionare erleben das ja so. Wenn die dann hinausgehen oder zu uns kommen, heute ist es ja häufig umgekehrt, Menschen kommen ja aus der südlichen Halbkugel sehr stark zu uns, dann geht es immer um die Frage, von Spenden leben zu müssen. Das kostet Mut. Gott auch in den Finanzen zu vertrauen, das ist nicht auf einmal da, wenn man plötzlich irgendwie darauf vertrauen muss, aufs Missionsfeld geht, sondern dieser Mut wächst im Vertrauen darauf, dass Gott mich und uns als Gemeinde immer wieder versorgt mit dem, was wir nötig haben. Ihr habt das hier erlebt. Ja, ihr wart damals, einige Menschen waren mutig, dieses Postgebäude hier zu kaufen. Und heute seid ihr froh, dass ihr es abbezahlt habt, aber jetzt muss es weiter versorgt werden. Damals wart ihr mutig und habt gehofft, dass dieser Raum hier voll wird mit Gottesdienstbesuchern. Das ist, glaube ich, eher selten der Fall, aber immerhin, ihr habt hier eine Menge Möglichkeiten, die ihr umsetzen könnt. Menschen, die mutig waren, und so hat man Woche für Woche, Tag für Tag immer neu dazugelernt, in kleinen Schritten eingeübt, was es heißt, Gott zu vertrauen und ihm auch Größeres zuzutrauen. Ein drittes: Mut wächst, wenn wir gut mit Kritik umgehen können. Habt ihr das auch diesem Abschnitt entnommen? Ich habe ihn, glaube ich, noch nicht gelesen. Wenn wir in 1. Samuel 17 lesen, dann merken wir, dass Mut im Leben auch dann trainiert werden kann, wenn wir Kritik gegenüberstehen. Also David war ja von seinem Vater Isai an die Front geschickt worden. Er sollte seine Brüder mit Lebensmitteln versorgen. Und wenn man genau liest, dann ging es eigentlich dem besorgten Papa Isai mehr darum, der wollte wissen, wie geht es denn meinen Söhnen, also den Brüdern von David. Was ist da so los? Geht es ihnen gut und werden sie wohl behütet wieder zurückkommen? Das alles interessiert ihn. Und David kommt zum Heer Israels, geht also tatsächlich dahin und er redet so mit den Soldaten, kann ich mir gut vorstellen. Und er hört von dieser Belohnung, die Saul für denjenigen ausgesetzt hatte, der Goliath gegenübertritt und gewinnt. Diese Belohnung war gar nicht so ohne, könnt ihr nachlesen. Die bestand in Reichtum, Steuerbefreiung für die ganze Familie und dazu konnte man noch die Tochter des Königs heiraten. Nicht schlecht, ne? Also wenn ihr jünger gewesen wärt und das wäre so eine Möglichkeit gewesen. Aber irgendwie wurde bei niemandem das Interesse daran geweckt. Aber der David, der hörte das alles. Und als dann sein ältester Bruder, der Eliab, ihn so mit den Männern des Heeres reden hörte, er hat wahrscheinlich gehört, was macht der da so, mein kleiner Bruder, da wurde er sehr zornig. Er kritisierte David. Ich habe das hier. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. Das ist doch erstaunlich, oder? Man fragt sich, wieso geht sein ältester Bruder mit diesem kleinen David hier so hart um? Die Welt von Eliab und seinen Brüdern, die wurde von Goliath dominiert. Und das haben wir ja jetzt wahrgenommen. Der Goliath trat immer wieder auf und lähmte das Volk und die Krieger. Also die hatten Angst. Die hatten so eine Art Goliath-Krankheit in sich. Jeder Tag, an dem Goliath vor das Lager trat und die Israeliten herausforderte, jeden Tag machte Eliab und seine Brüder ein Stück kleiner. Jeden Tag sind sie ein kleines bisschen mehr gestorben und das ging nun schon 40 Tage so. Ich denke mal, so ähnlich erleben wir das, wenn wir die Nachrichten gucken oder uns in den Medien informieren, was die Politik wieder vorhat und was die alles machen wollen. Man wird jeden Tag ein bisschen kleiner und denkt, mein Haus wird jeden Tag ein bisschen weniger wert und meine Heizung wird immer weniger heizen können und. Man ist gelähmt, man weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und als Eliab und seine Brüder mit dem Mut Davids konfrontiert wurden, da fühlte sich der Eliab beschämt und klein. Ein Leben in dieser Angst, das ließ ihn jeden Tag ein kleines bisschen sterben. Und das geschieht mit uns Menschen gleichermaßen. Ich beobachte das in der Gesellschaft, ich finde das teilweise grausam. Also wenn man sich lange genug vor Goliath niederduckt, egal wie dein Goliath aussieht, dann wird es deine Selbstachtung auffressen. Und es wird sich am Ende nicht gut anfühlen. Und du musst in dieser Situation etwas unternehmen. Du musst irgendjemanden angreifen, um wenigstens einen Hauch von Selbstachtung zu retten. Und das war es, was Eliab hier tat. Er griff seinen Bruder an. Er projiziert seine eigenen Probleme und Ängste auf David und macht ihn klein. So klein, wie er selbst eigentlich war. Nun hätte David ja alle seine Zeit und Energie in diese Auseinandersetzung stecken können und sagen können, diesem großen Bruder, dem werde ich zeigen. Aber er tat es nicht, denn er wusste, das ist überhaupt nicht der Kampf, der mir zugedacht war von Gott. Wie viele Streitigkeiten gibt es manchmal in Gemeinden, weil man denkt, oh, dem will ich es aber zeigen, oh, dem werde ich es aber zurückgeben. Unsinn. Hier in Vers 29 und 30, da fragt David, was habe ich denn getan? Ich frage doch nur, was habe ich denn falsch gemacht? Ja? Und in Vers 30, da dreht er sich um, da fragt er seinen Nächsten, sagt ihr mal, habe ich irgendetwas falsch gemacht oder... Und er bekommt von allen dieselbe Antwort. Wie gewinnen wir Mut, wenn es Kritik hagelt? Das ist nämlich gar nicht so leicht. David hat seinem Bruder nicht nachgegeben. Er hat ihm auch nicht zugestimmt. Es war einfach unfaire Kritik. Aber er schlägt nicht zurück. Er dreht sich um und fragt den Nächsten und dann lässt er sich von seiner Mission nicht abbringen. Er geht mutig weiter. Also David erlaubt dieser unfairen Kritik nicht, Macht über sein Leben zu gewinnen. Er setzt seine Mission fort, lässt sich nicht auf ein Nebengleis schieben und fängt auch mit seinem Bruder keine Debatte an. Wie kannst du nur so etwas sagen? Ich bin hier der Held. Nein, er macht einfach weiter. Und so wird er jeden Tag ein bisschen entschlossener und mutiger. Ich kenne euch nicht so ganz genau. Manche kenne ich ja schon ein bisschen länger, aber ich tauche ja nur immer ab und zu mal hier auf. Also ich weiß nicht, wer von euch vielleicht in der letzten Woche oder Monat oder auch mal hart in der Gemeinde oder wo auch immer kritisiert wurde. Aber alle Kritik kann man in zwei Kategorien unterteilen. Entweder ist sie berechtigt oder sie ist unberechtigt. Und meistens ist es ja eine Mischung aus beidem. Und wenn sie unfair ist oder unberechtigt, dann mach einfach weiter. Also mir geht das manchmal so, man legt sich so eine Seele und eine Haut zu, wo man sagt, ach, das ist alles nicht so tragisch. Musst du nicht mehr so ernst nehmen. Mach einfach weiter. Und wenn sie berechtigt ist, naja, dann ist es gut, darauf zu hören, das zu überprüfen, eventuell zu korrigieren, das jedenfalls, was nötig ist, und dann weiterzumachen. Aber erlaubt bitte niemals der Kritik, euch von eurem Weg und von eurer Mission, die Gott für euch hat, abzubringen. Erlaubt der Kritik nicht, dass sie euch mutlos macht. So trainiert man Mut, auch mitten in der Kritik. Und ein letztes. Viertes, wie kommt man zu einer mutigen Einstellung, wenn man sich auf Gott verlässt und nicht auf Menschen? Das wird hier im weiteren Verlauf der Geschichte deutlich. David wird ja jetzt vor Saul gebracht und redet mit Saul. Und am Ende dieses Gespräches, da willigt der Saul dann ein, dass David, ja, er darf jetzt gegen Goliath kämpfen. Und dann sagt er so ganz großzügig zu David, du darfst meine Rüstung und mein gesamtes Equipment haben. Nun, das war eine große Ehre. Aber David sagt nach einigen Schritten, er probiert das aus und nach einigen Schritten sagt er, nee, das mit dieser Rüstung, ich kann sie nicht gebrauchen, brauche das nicht. Das müssen wir uns nochmal vor Augen halten, auch wenn die Geschichte ja sehr bekannt ist. Saul war der König. David war, so wird es hier deutlich, ein Junge noch, vielleicht ein Kind, ein größeres Kind. Saul war ein beeindruckender Mann und König, David eben nur der Junge. Saul war ein ausgebildeter Kämpfer, David war ein Hirtenjunge. Der hatte zwar mit den Tieren gekämpft, aber er war ein Hirtenjunge. Es wäre wirklich einfach für David gewesen zu sagen, Saul, es ist für mich völlig klar, ich sehe das ein. Du weißt besser Bescheid als ich. Ich verlasse mich einfach auf dich, auf deine Ratschläge und ich mache es so, wie du es mir vorschlägst. Ich halte das zwar für falsch, aber ja, ich passe mich halt an. Aber David wusste, ich darf mich nicht auf Saul verlassen, ich muss mich auf Gott verlassen. Wenn wir versuchen, und vielleicht habt ihr das mal versucht, in der Rüstung eines anderen zu kämpfen, dann wird vielleicht unser Vertrauen in Menschen gestärkt, aber niemals unser Vertrauen zu Gott. Wir können tolle Ratgeber haben und ich sage nicht, dass man das alles in den Wind schießen muss, aber am Ende geht es darum, dass wir uns auf Gott verlassen, dass wir ihm vertrauen. Wenn wir versuchen, Menschen zu gefallen, egal wo das ist, wird das unseren Mut und unser Vertrauen zu Gott nicht fördern. Wir sollen nicht so leben, dass wir von Menschen abhängig sind, sondern unser Haupt erheben und Jesus und unserem Herrn die Ehre geben. Er ist unser Versorger. Von ihm sind wir im tiefsten abhängig. David hatte diese Weisheit in späteren Jahren, könnt ihr nachlesen oder selber suchen, in einigen Psalmworten festgehalten, zum Beispiel Psalm 118. Es ist gut auf den Herrn vertrauen, sagt er dort, und nicht sich verlassen auf Menschen. Sich nicht verlassen auf Menschen. Oder drei Psalmen später, 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also wir sollen lernen, frei zu sein. Nicht in der Rüstung und in den Ressourcen anderer Menschen kämpfen. Auch wir versuchen ja manchmal in der Rüstung eines anderen unser Leben zu bestreiten, vielleicht einen anderen nachzuahmen. Das mag auch eine Zeit lang vielleicht gar nicht so schlecht sein. Das sagt man ja zumindest Menschen, die so ganz neu zum Glauben kommen, dass sie erstmal etwas ausprobieren und andere nachahmen. Aber das kann nicht die langfristige Lösung sein. Bleiben wir bei dem, was wir gut können und was Gott in unser Leben hineingelegt hat, was seine Absichten mit jedem von euch sind. Und dann wird Gott das bestätigen und uns helfen, unseren jeweiligen Goliath zu besiegen. Das bedeutet einen großen Durchbruch im Leben. Wenn ich entdecke, dass ich einfach ich selbst sein kann und Gott mich einsetzt, so wie ich bin. Also das war hier eine großartige Erkenntnis. Ich funktioniere nicht gut, wenn ich die Rüstung anderer Leute anhabe. Und David sagt in diesem unglaublichen Moment, das Zeug, das kann ich nicht anziehen. Ich kann da nicht mal drin gehen. Und zur großen Überraschung aller steigt er dann in das Bachbett, kniet nieder und sammelt Kieselsteine. Und dann marschiert er los. kniet, also marschiert los auf Goliath zu. Und auch Goliath rückt vor. Und das könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen. Das ist im Grunde so spannend wie ein Krimi. Dann führen sie diesen kleinen Smalltalk, also wie man das eben so miteinander macht, wer wessen Fleisch den Geiern zum Fraß vorwerfen wird. So diese übliche Unterhaltung in einer solchen Situation. Aber dann sagt David etwas ganz Zentrales in den Versen 45 und 46. Du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt und den du verhöhnt hast. Er wird dich heute in meine Hand geben. Wisst ihr, was David letztlich an diesen Punkt gebracht hat? Das war nicht seine Entschlossenheit. Das waren nicht alleine die ganzen Dinge, die er als Hirtenjunge mit den Tieren erlebt hat oder sein guter Charakter. Es war seine Theologie. Es war seine tiefste Überzeugung, dass Gott wirklich da ist. Mit ihm, auf diesem Feld. Und hier liegt ein weiterer Schlüssel. Mut gewinnen wir nicht zuerst aus unserer Geschichte, nicht zuerst aus unseren tollen Erfahrungen, sondern Mut gewinnen wir aus unserer Theologie, aus dem Begreifen, wer Gott ist und wer er für mich persönlich ist, für jeden von uns persönlich ist. Also das, was Gott für David getan hatte, das kann er für jeden von uns genauso tun. Was immer auch an Schwierigkeiten vor uns liegt, was immer an persönlichen Problemen jeder mit uns trägt, was Gott für David getan hat, kann er ebenso auch für dich und mich tun. Und in all dem tut Mut gut. In all dem brauchen wir Mut, den wir sammeln können aus unseren guten Erfahrungen, die wir mit Gott an vielen verschiedenen Stellen gemacht haben. Ich weiß nicht, wer dein Goliath ist, was deine Herausforderungen sind, aber ich weiß eines, wenn du dort bist, wo Gott dich haben will, dann bist du an dem sichersten Ort, den du dir vorstellen kannst. Und wenn du deinem Goliath dann gegenübertrittst, was immer das sein mag, mit einem kleinen Stein und dem Vertrauen in Gottes Macht, dann hat dein Goliath keine Chance. Ein kleiner Stein und die Macht Gottes, das ist größer als alles, was es an Macht in dieser Welt gibt. Das ist nur eine Geschichte. Und es gibt viele andere in der Bibel. Ich predige gerade über solche Abschnitte der Bibel, wo wir geradezu ermutigt werden, unserem Herrn zu vertrauen. Da kann man gar nicht genug von haben in einer Zeit, in der wir leben. Unsere Frage ist, sagen wir Ja dazu? Jetzt nicht nur theoretisch, ja in dem Sinne, ich gehe raus, ich probiere das aus, ich lebe das im Alltag. Dann wollen wir jetzt ein Lied singen, sag nicht nein, sag Ja zu Jesus.